Die heutige Predigt soll um ein Thema gehen, wo viele vielleicht meinen, naja, das wissen wir alle schon. Aber ich glaube, wenn man die Bibel ein bisschen durchstudiert, ist es schon wert, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Es geht um Gerechtigkeit aus dem Glauben. Und ich möchte mit einem Bibeltext anfangen, den man ganz selten meines Wissens liest. Der steht in Matthäus 23. Da spricht Jesus mit den Pharisäern. Matthäus 23 und da die Verse 23 bis 28. Hier heißt es: Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben. Dieses sollte man tun und jenes nicht lassen. Ihr blinden Führer, die ihr die Mücke aussiebt, das Kamel aber verschluckt. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Äußere des Bechers und der Schüssel reinigt, inwendig aber sind sie voller Raub und Unmäßigkeit. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Inwendige des Bechers und der Schüssel, damit auch ihr Äußeres rein werde. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr getünchten Gräbern gleicht, die äußerlich zwar schön scheinen, inwendig aber voller Totengebeine und aller Unreinheit sind. So erscheint auch ihr äußerlich vor den Menschen als gerecht, inwendig aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Man kann gar nicht glauben, dass das Worte von Jesus sind. Es sind ziemlich harte Worte von Jesus. Er spricht hier zu seinen damaligen Zeitgenossen, den Religionsführern, den Religionsleitern der damaligen Zeit, dass sie Heuchler sind, blinde, übertünchte Gräber, nach außen schön, innen voller Unreinigkeit und Gesetzlosigkeit. Und ich habe mich immer gefragt, ein Christ sollte doch liebevolle Worte benutzen. Warum hat Jesus das so gesagt? Darf man überhaupt so reden? Also Jesus hat ja keinen Fehler gemacht. Also das war mit Sicherheit auch kein Fehler. So meine Schlussfolgerung ist, wenn man die Gesamtheit der Bibel anschaut, diese Pharisäer und Schriftgelehrten, die hier beschrieben sind, die haben ja Jesus abgelehnt und sie waren nur noch einen Schritt vor dem Abgrund und wären für immer verloren gewesen. Und da muss man hart reden, dass der ein oder andere vielleicht aufwacht. Jetzt kann man sich noch fragen, damals vor gut 2000 Jahren, was haben sie eigentlich falsch gemacht? Sie haben doch den Sabbat gehalten. Sie haben den Zehnten gegeben. Sie haben sogar einmal, manche sogar zweimal in der Woche gefastet. Sie hatten ihre Reinheitsgebote, an denen sie sich gewissenhaft festgehalten haben, gingen regelmäßig in die Synagoge, in die Gemeinde. Aber trotzdem redet Jesus sie so hart an. Jesus hat gemerkt, wenn sie weiter so gemacht hätten, wären sie verloren gegangen. Aber was haben sie falsch gemacht? Wir wissen, dass sie die Gerechtigkeit aus dem Glauben nicht verstanden haben. Sie haben nicht gewusst, was es bedeutet. Und der Prophet für unsere heutige Zeit, der sagt uns, dass in unserer Gemeinde viele in demselben Zustand sind. Die Gemeinde geht zugrunde, wird beschrieben, weil sie die Gerechtigkeit aus dem Glauben nicht versteht. Und wir wollen uns heute mal mit vielen Bibeltexten oder einigen Bibeltexten beschäftigen, was es bedeutet, gerecht aus dem Glauben zu werden. Und wir können uns dann auch fragen, jeder Einzelne, auch ich mich, sind wir in diesem selben ähnlichen Zustand? Merken wir es überhaupt? Denn das Problem der Pharisäer war ja, sie haben diese Dinge, die sie überliefert worden bekommen haben, haben sie umgesetzt. Und die Abstammung war natürlich ganz wichtig. Ich bin von den Stämmen Israels abgestammt und deswegen werde ich hundertprozentig in den Himmel kommen. Kann ich eigentlich machen, was ich will. So war ihr Denken damals. Also sie meinten, ihre Abstammung und die Werke zusammen, die bringen sie in den Himmel. Wenn man die Bibel fragt, wie man errettet wird, wie man sozusagen in den Himmel kommt und dann letztendlich auf die neue Erde, Da gibt es interessanterweise zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit steht im 5. Mose 27. 5. Mose 27. Und da Vers 26. Da heißt es ganz kurz, verflucht sei, 5. Mose 27, 26, verflucht sei, wer die Worte dieses Gesetzes nicht aufrecht erhält, indem er sie tut. Und das ganze Volk soll sagen Amen. Ja, was heißt es? Also, wenn man den ganzen Abschnitt lesen würde, heißt es, wenn ich einmal ein Gesetz breche, dann bin ich unter einem Fluch, dann werde ich verflucht und gehe verloren. Das heißt, eine Möglichkeit ist, errettet zu werden, indem ich von klein auf, ganz klein auf, ohne Sünde lebe. Und natürlich nicht nur nach dem Fleisch, wie die Bibel sagt, dass ich den Sabbat halte, dass ich nicht stehle und so weiter, sondern auch nach dem Geist. Jesus sagt ja, wenn du zu Männern sagt er, wenn du eine Frau nur anschaust, um sie zu begehren, und dann hast du schon die Ehe gebrochen und diese ganzen Dinge. Das heißt, es fängt den Gedanken schon an. Also die Bibel stellt einen hohen Anspruch und sie sagt, wenn du nur eine einzige Sünde tust, dann trifft das für dich nicht mehr zu. Also wer es versucht, mit seinen Werken irgendwie in den Himmel zu schaffen, mit seiner Gemeindezugehörigkeit oder was er tut, der versucht Unmögliches, denn die Bibel sagt, das kann kein Mensch. Es kann kein Mensch ohne Sünde leben. Du wirst mindestens wahrscheinlich nicht nur eine, sondern viele, viele andere Sünden tun und dann brauchst du jemanden, der dich aus diesem Schlamassel rauszieht. Wir können dazu noch einen Vers in Galater 3 lesen, und zwar der Vers 10. Hier wird von dieser Gruppe Menschen berichtet, die aus den Werken gerecht werden wollen. Da heißt es, Galater 3, 10, denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, und zwar in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Das heißt also, die Bibel sagt es auch, dass das keiner kann. Wer versucht, das irgendwie zu bewerkstelligen aus seiner eigenen Kraft, der versucht Unmögliches. Er steht, wie hier geschrieben steht, unter einem Fluch. Und die da damit kämpfen, das irgendwie zu bewerkstelligen, die haben oftmals keine Freude, keinen Frieden. Und sie sehen nicht, dass das eine Möglichkeit, die eigentlich für uns Menschen nicht existiert. Der wahre Glaube oder die wahre Errettung stützt sich immer auf das Opfer Jesu. Und da muss man sich auch ein bisschen bewusst machen, was das überhaupt für ein Opfer war. Jesus hätte ja nicht kommen brauchen. Er hätte uns selber uns überlassen können und sagen, ja, sie haben sich in diese Situation gebracht, jetzt müssen sie schauen, wie sie die Suppe auslöffeln. Aber das widerspricht seinem ganzen Charakter. Er hat gesagt, er wird alles tun, um den Menschen die Möglichkeit der Errettung zu geben. Und was hat er gemacht? Erstmal wissen wir, er hieß ja im Himmel, wird an einigen Stellen beschrieben, im Himmel hieß er Michael, der wie Gott ist. Er war der Leiter der Engel. Alle haben ihn angebetet, alle haben ihn geliebt im Himmel, alle wollten ihm dienen und er sagt, ein wunderbares Leben im Himmel, aber er sagt, gut, ich verlasse diesen wunderbaren Himmel und komme auf diese von Sünden verdorbene Erde. Und für 33 Jahre hat er dieses Leben im Himmel aufgegeben, damit wir eine Chance zur Errettung haben. Er kam also auf diese ärmliche, von Sünde verdorbene Erde, um noch ein ganz viel kleinerer Mensch zu werden. Das ist eine ungeheure Herablassung. Auch wenn die Engel auf diese Situation sehen, sagen sie, es ist Wahnsinn, wie Jesus sich herabgelassen hat. Er ist nicht als König gekommen, hatte keinen Luxus. Er ist groß geworden in Armut, hat viel Durst, Entbehrungen, Hunger, diese ganzen Dinge leiden müssen. Und nicht nur bei seinem Dienst dann, ab seinem 30. Lebensjahr ungefähr, oder 29., sondern auch vorher hat er schon viel Verachtung und Spott und so von seinen Mitkindern mit Jugendlichen erleiden müssen, weil er eben diese ganzen Dinge, die man normalerweise tut, wo aber nicht bibelgerecht sind, nicht getan hat. Und da wurde er viel verachtet, verspottet und selbst aus seiner Familie kam nicht so viel Verständnis. Er wurde sehr grob teilweise behandelt, viele haben ihn mit Unglauben gestraft. Und man muss sich auch bewusst machen, dass der Teufel ihn sein ganzes Leben gejagt hat. Da können wir uns wahrscheinlich kein Bild davon machen. Weil, warum hat er das gemacht? Warum hat Satan ihn sein ganzes Leben gejagt? Was wäre passiert, wenn Jesus nur eine Sünde getan hätte? Was wäre passiert? Er hätte den Sterbeprozess bei sich selbst eingeleitet, hätte selber einen Erlöser gebraucht, und wäre letztendlich, wer der Sünde sollte, ist der Tod, hätte das Sterben erdulden müssen. Also deswegen hat der Satan versucht, sein ganzes Leben ihn auf äußerste Weise zu bedrängen und zu versuchen, um ihn zu einer Sünde zu verleiten. Und wenn das wirklich passiert wäre, was zum Glück nicht passiert ist, dann wäre das ganze Weltall in ein Chaos gestürzt worden. Der Erlösungsplan wäre fehlgeschlagen, wir wären für immer verloren. Und der Teufel hätte triumphiert und uns alle als sein Eigentum beansprucht. Da muss man sich nur mal vorstellen, welches Risiko Jesus eingegangen ist. Er hätte es nicht tun brauchen. Aber er wollte uns erretten, koste es, was es wolle. Und interessanterweise ist ja auch, Jesus hat die Prophezeiungen immer studiert. Er wusste vom Alten Testament her immer, was ihm passieren würde. Er konnte seine Lebensabschnitte so voraussehen. Und er hatte letztendlich am Abschluss seines Lebens, wie er dann in Gethsemane war, wusste er, was auf ihn zukommen wird. Da war sein Stress so groß, dass er sogar Blut schwitzte. Die Ärzte sagen, wenn irgendjemand Blut schwitzt, dann stirbt er normalerweise. Aber bei Jesus ist das nicht passiert. Aber es musste ein Engel sogar kommen, um ihn zu stärken, damit er das überlebt. Und bei diesem Ringen im Garten, wo er Blut geschwitzt hat, wurden ihm die Sünden der ganzen Welt aufgelegt. Der sündlos war, bekam die ganzen Sünden der Welt. Das heißt, von mir 100.000, weiß nicht, wie oft ich gesündigt habe, von demjenigen 50.000, alle, es hätte für alle Menschen ausgereicht. Und da kann man sich vorstellen, dass er Blut schwitzte. Am Abschluss seines Erdenlebens hat es der Teufel auf die Spitze getrieben. Er reizte ihn bis zum Äußersten, dass er mal seine Göttlichkeit einsetzt. Hat natürlich da Menschen dadurch beeinflusst. Und wir wissen aus den Berichten in den Evangelien, dass er 7-mal vor Gerichte gestellt wurde. Er war unschuldig, hat keinem was zuleide getan, ist 7-mal vor Gerichte, die sehr demütig waren, gestellt worden. Er wurde wie der schlimmste Verbrecher behandelt. Er wurde 2-mal gegeißelt. Wisst ihr, was eine Geißelung ist? Das ist ein Stab, ein Holzstab, wo dann so Lederriemen dran sind, dahinter entweder Knochen oder Steinstücke. Und da bekommt man bei einer Geißelung 49 minus einen Schlag. Das heißt, immer wenn da mit Wucht draufgeschlagen wurde, haben sich diese Steine oder Knochen in der Haut so verkantet und die sind dann rausgerissen worden. Und das hat er 2-mal erlebt. Und immer ist ein Stück Fleisch mit rausgegangen. Er war also eine einzig blutende Wunde. Er wurde angespuckt. Er wurde angespeit, sogar wird ihn an einer Stelle berichtet. Man hat ihm eine Dornenkrone aufgesetzt. Seid ihr schon mal in einen Dorn reingestiegen? Sehr schmerzhaft. Er hat eine ganze Krone bekommen. Dann haben auch noch Leute mit einem Rohr draufgeschlagen, dass sich das richtig einbohrt. Und in seine Schläfen sehr schmerzhaft. Wie gesagt, er wurde geschlagen, gefoltert, er war eine einzig blutende Wunde, er konnte dann zum Schluss den Querbalken seines Kreuzes nicht mehr tragen. So kaputt war er. Und zum Schluss gab es auch noch die Kreuzigung. Und wenn du da ans Kreuz genagelt wirst und du wirst aufgerichtet, dann geht dein Zwergfell nach oben, du kannst nach vorne, du kannst nur noch stoßweise atmen. Es war jeder Atemzug war eine Qual. Die Fliegen haben ihn wahrscheinlich umschwirrt, haben ihn gepiesackt. Und er hat es alles getan. Für dich und für mich. Wie gesagt, er hätte es nicht tun müssen. Und wenn wir das immer wieder uns bewusst machen, dann ist es unglaublich, was Jesus für dich und mich getan hat. Er liebt uns so sehr, dass er das alles auf sich genommen hat, weil er möchte, dass wir an und bei ihm sind. Und diese einzige Möglichkeit wahrnehmen, sein Opfer anzunehmen und errettet zu werden. Er ist treu geblieben, hat keine in diesen Verhältnissen keine einzige Sünde getan, damit er jedem die Gelegenheit gibt, errettet zu werden. Im 2. Korinther wird das beschrieben, Luther hat es mal genannt, der wunderbare Tausch. 2. Korinther 5, Vers 21. 2. Korinther 5, 21. Da heißt es, denn er hat den, also Jesus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Also Jesus wurde zur Sünde gemacht für uns, damit wir durch seine Gerechtigkeit errettet werden. Dieses Wort Gerechtigkeit, was hier steht, viele können damit nichts anfangen. Auch wenn man irgendwo liest, Abraham war gerecht oder Gerechtigkeit Christi und so weiter. Was bedeutet Gerechtigkeit Christi in der Bibel oder Gerechtigkeit allgemein? Es heißt 100% in Übereinstimmung mit Gott leben. Man könnte es auch anders ausdrücken, ohne Sünde oder Sündlosigkeit. Und Jesus hat 100%ig nach dem Gesetz gelebt. Er hat keine einzige Sünde getan, nicht mal in Gedanken. Er hätte nicht sterben müssen, hat er es aber trotzdem getan, hat er diesen Tod auf sich genommen, damit wir nicht mehr sterben müssen. Und ich sage nochmal, für uns ist es unmöglich, aus eigener Anstrengung Sündlosigkeit zu erreichen, aber man kann es trotzdem erreichen, indem ich Jesus annehme und dann wird mir seine Sündlosigkeit zugerechnet. Das heißt, ich lebe aus Gerechtigkeit, aus dem Glauben. Galater 3,13, ein paar Seiten weiter. Wir haben ja 3,10 haben wir schon gesprochen, dass wir unter dem Fluch stehen, wenn wir nach den Gesetzen leben. Aber in 3,13 heißt es, Galater 3,13, Christus hat uns losgekauft, das ist dieser Tausch, hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unseretwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Kreuz hängt. Also der Fluch, der auf uns gelastet hat, den hat Jesus übernommen. Aber nur, das geht nur, wenn ich auch darauf reagiere und an ihn glaube. Denn es heißt ja in Galater, in Johannes 3,16, ich kenne ihn auswendig, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern errettet werden. Also wer an Jesus glaubt, wird vom Vater als sündlos angesehen. Wir werden würdig in den Himmel aufgenommen zu werden. Und das ist die zweite Möglichkeit, errettet zu werden und die einzige für uns. Es gibt keine andere. Und Jesus hat unermesslich gelitten, um uns dieses Geschenk zu machen. Und ich glaube, es ist fast schon, wenn man so zurück, eine Beleidigung, wenn man ihn abweist. Oder noch schlimmer, wenn man zu Götzen geht, wenn man denkt, andere Erlösungspläne, die so weltweit angeboten werden, die würden auch dafür sorgen, dass wir errettet werden. Jesus sagt nicht umsonst, er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Gut, die meisten oder viele Christen, die ich auch kenne, sagen, ja, wunderbar, Jesus ist für mich gestorben und sie bleiben da stehen. Die Bibel aber bleibt nicht da stehen. Denn es ist schön, wenn wir Jesu Tod, Jesu Sündlosigkeit annehmen, die Bibel sagt dann, wir werden dadurch gerechtfertigt. Wir stehen da rein vor Gott da. Aber ich habe mir mal die Mühe gemacht, die ganzen Briefe, die Paulus geschrieben hat, durchzustudieren, wie oft er von dieser Rechtfertigung spricht und das Zweite, wie oft er von Heiligung spricht. Und er spricht 7-mal mehr über Heiligung. Was von vielen heute abgelehnt wird oder nicht mehr so wichtig erachtet wird. Sicher die Grundvoraussetzung, das Fundament ist die Rechtfertigung, dass ich Jesus sozusagen annehme, dass er meine Sünden vergibt, aber es geht weiter. Das heißt, die Heiligung, man könnte sie definieren so, ich erlaube dem Heiligen Geist, dass er mich für den Himmel vorbereiten darf. Das muss ich erlauben, sonst wird er es nicht machen. Und wir haben dann ein paar Kontrollverse, so möchte ich sie nennen, wo man sieht, wie der Geist Gottes schon an einem gewirkt hat. In Hesekiel 18, da wird von einem Gerechten beschrieben, was der so für Zeichen hat. Hesekiel 18, Abvers 5. Hesekiel 18, Abvers 5. Wenn aber ein Mensch gerecht ist, haben wir wieder dieses Wort, und Recht und Gerechtigkeit übt, wenn er nicht auf den Bergen Opferfleisch isst, seine Augen nicht zu den Götzen des Hauses Israels erhebt, die Frau seines Nächsten nicht befleckt und sich nicht seiner Frau naht während ihrer Unreinheit, wenn er niemand betrügt, seinem Schuldner das Pfand zurückgibt, nichts raubt, sondern dem Hungrigen sein Brot gibt und den Entblößten bekleidet, wenn er nicht auf Wucher leiht und keinen Wucherzins nimmt, wenn er seine Hand vom Unrecht fernhält und jedermann der Wahrheit gemäß zu seinem Recht kommen lässt, wenn er in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und sie gewissenhaft befolgt, ein solcher ist gerecht. Er soll gewiss leben, spricht Gott, der Herr. Also von Natur aus sind wir natürlich nicht so, was hier beschrieben ist. Hier wird ja beschrieben, man macht keinen Gottesdienst, keinen Götzendienst. Was ist Götzendienst? Götzendienst ist alles, was ich mache, was ich lieber habe als Gott. Es kann alles sein. Es kann die Arbeit sein, es kann das Haus sein, kann das Auto sein, kann Familie sein, kann Essen sein, was auch immer. Alles, was ich lieber habe als Gott, ist Götzendienst. Hier wird beschrieben, ich mache keinen Ehebruch, ich unterdrücke niemanden, ich bin ehrlich zu jedermann, ich kümmere mich um Bedürftige, ich beute niemand aus, ich sehe die Person nicht an. Auch interessanter Gedanke. Letztendlich heißt es, man tut, was Gott sagt. Das ist der wahre Glaube. Im Psalm 37, 30 steht noch, ein Gerechter spricht in Weisheit, redet recht, er lästert nicht. In Jesaja 48 heißt es, er hat inneren Frieden, ist ausgeglichen. Und Galater 5, 22 und auch 23 heißt es, wenn ich dem Heiligen Geist erlaube, in mir zu arbeiten, werde ich Liebe, Freude, Friede, Freundlichkeit, Güte, Treue, Selbstbeherrschung, diese ganzen Dinge nach außen hin auch zeigen. Das heißt, der Glaube an Jesus ist nicht nur, dass er mir die Sünden vergibt, sondern es ist auch, dass ich ihm erlaube, dass der Geist Gottes zu mir kommen darf und ich auslebe, was er in meinem Leben leben möchte, aus Liebe zu ihm. Also nochmal sage ich, der Heilige Geist, der braucht dazu unser Einverständnis. Gott macht nur etwas an Leuten, die freiwillig das zulassen. Manche sagen, naja, ich denke, wenn ich Jesus annehme, bin ich errettet. Was hat das jetzt mit Werken zu tun? Das ist ein sehr verführerischer Gedanke. Wie gesagt, manche meinen dann, sie können machen, was sie wollen. Was interessieren mich die Gebote? Ich bin doch errettet. Ich will meinen Spaß haben. Und wenn ich dann sündige, dann Jesus ist für mich gestorben. Ich bitte dann am Abend um Verzeihung und dann geht es wieder von vorne los und will die Sünde gar nicht loslassen, weil sie mir lieb geworden ist. Wir nennen das auch so in einem allgemeinen Ausdruck billige Gnade. Also ich bemühe mich gar nicht, meine Sünden abzulegen, denn ich sage, ich kann ja sowieso nicht durch Werke errettet werden. Die Bibel sagt aber, das ist genauso wichtig. Denn Römer 3,30, kann ich da euch einen Vers anbieten? Da ist von dieser Wechselbeziehung die Rede. Und 31 lesen wir auch noch. Denn es ist ja ein und derselbe Gott, der die Beschnittenen aus Glauben und die Unbeschnittenen durch den Glauben rechtfertigt. Heben wir nun das Gesetz auf durch den Glauben, das sei ferne. Vielmehr bestätigen wir das Gesetz. Also wir richten den Glauben auf, indem wir das ausleben, dass die Gebote ausleben. Dann sagen wir, wow, das ist ein lebendiger Glaube. Wir zeigen ihn letztendlich. Und wenn wir auf unsere Zeit mal schauen, in Offenbarung 3, Vers 16, wo ja immer gesagt wird, wir sehen uns in der Gemeinde Laodicea. Da heißt es, Offenbarung 3, Verse 15 und 16, ich kenne deine Werke. Jesus sagt, ich kenne deine Werke. Dass du weder heiß noch kalt bist, ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Also die Werke sind nicht in Ordnung in der letzten Gemeinde. Und wenn ich weiterlese, Gott sagt ja in Vers 18, was er uns rät, was wir kaufen sollen. Da heißt es im Feuer geläutertes Gold, sind übrigens die guten Werke, aber vor allen Dingen die weißen Kleider. Also es hat mich sehr schockiert, wie ich das gelesen habe, diese weißen Kleider. Und was sind die weißen Kleider? Es ist die Gerechtigkeit Christi. Wenn ich die annehme, dann werden die Werke aus dieser Gerechtigkeit Christi, wenn ich das erlaube, folgen. Das heißt, viele in unserer Gemeinde, anders kann ich diesen Bibeltext nicht deuten, die wissen nicht, was es bedeutet, diese weißen Kleider zu haben. Die wissen nicht, was es bedeutet, Jesus anzunehmen, sich die Sünden vergeben zu lassen und aus der Kraft Jesu durch den Heiligen Geist den Glauben zu leben. Ich habe vom Leben Jesu ein Zitat mir rausgeschrieben, steht auf Seite 298, da heißt es, die größte Täuschung der Menschenherzen zur Zeit Christi war die Ansicht, dass die Gerechtigkeit in der bloßen Zustimmung zur Wahrheit bestünde. Sie schreibt dann weiter, dass Theorie allein keine Frucht der Wahrheit bringt. Oftmals hat es aber dann zur Folge, wenn ich nur ein Theoretiker bin, dass ich Hass gegen die reine, unverfälschte Wahrheit habe. Und letztendlich war es ja bei Pharisäern und Jesus so. Jesus hatte die unverfälschte Wahrheit und was haben sie mit ihm gemacht? Sie haben ihn gekreuzigt. Dann schreibt sie für unsere heutige Zeit, die gleiche Gefahr besteht noch heute. Viele zählen sich zu den Christen nur, weil sie ein christliches Bekenntnis ablegten. Sie übertragen jedoch ihr Glaubensbekenntnis nicht in das praktische Leben. Ihnen fehlen Liebe und Glauben. Deshalb haben sie nicht die Kraft und die Gnade empfangen, die aus der Heiligung in der Wahrheit kommt. Die Menschen mögen vorgeben, an die Wahrheit zu glauben. Wenn sie aber durch diese nicht aufrichtig, gütig, geduldig, langmütig und himmlisch gesinnt werden, wird sie ihnen zum Fluch und durch ihren Einfluss auch zum Fluch für die Welt. Was für interessante Zeilen. Ich möchte noch auf zwei sogenannte Spezialausdrücke eingehen. Wir reden nämlich oft von verliehener und zugerechneter Gerechtigkeit. Denkt der eine oder andere, hat es schon gehört von euch. Zugerechnete Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, haben wir schon gesagt, ist die Sündlosigkeit. Sündlosigkeit Jesu wird uns in einem Augenblick zugerechnet. Geht eine Sekunde. Wann ist es? Bei der Bekehrung. Und was geschieht jetzt, wenn ich mein Leben Jesu übergeben habe? Dann sieht mich der Gottvater nicht mehr in meiner Sündhaftigkeit, sondern in der Sündlosigkeit Jesu. Aber viele bleiben hier stehen. Und deswegen kann man auch sagen, es ist leichter, ein Christ zu werden, als einer zu sein. Denn die ganze Bibel spricht von Reinigung von der Sünde, von Anfang bis zum Ende. Gott will uns nicht in unserem alten Zustand lassen. Also ab der Bekehrung, ab dieser zugerechneten Gerechtigkeit wirkt der Heilige Geist verstärkt an und in uns und er will uns dazu bringen, dass wir die Sünde hassen. Den Sünder lieben, die Sünde hassen. Denn durch die Sünde hat Jesus auch sehr viel leiden müssen. Jeder einzelne von uns hat seine Teilschuld an der Kreuzigung Jesu. Und letztendlich, je tiefer man da einsteigt, werden wir dann nicht mehr sündigen wollen. So sind übrigens auch die Gebote geschrieben. Die Gebote heißen nicht, du sollst nicht töten und so weiter, sondern du wirst es nicht mehr tun. Gott wird dafür sorgen, dass du es nicht mehr tun wirst. Und aus Dankbarkeit hat uns Gott viele Hilfsmittel in der Bibel gegeben, die die Sünde aus unserem Leben so Schritt für Schritt entfernen. Es wäre schön, wenn es heute auf morgen alles gehen würde, aber ich erlebe es am eigenen Leib. Diese Natur, die in mir ist, die ja gegen Gott streitet, die versucht immer, die Oberhand zu gewinnen. Aber Gott verspricht uns, wir werden von einem Sieg zum anderen kommen. Und was sind diese Hilfsmittel, die Gott uns schenkt? Also einmal habt ihr bestimmt auch schon gehört, die 5 Gs. Schon gehört. 5 Gs, jedes G steht für ein bestimmtes Prinzip, das uns Gott gibt. G, das erste G, Gottes Wort. Man beschäftigt sich mit Gottes Wort. Gott sagt uns etwas, wie er uns haben möchte, wie er uns hilft, dass wir die Verheißungen studieren. Jede Versuchung ist auch gleichzeitig ein Aufruf, dass wir Gott bitten, eine Verheißung an uns wahrzumachen, dass er uns hilft, da durchzukommen. Das in vielen Dingen, in vielen Paulusbriefen sind diese Verheißungen beschrieben. Also Gottes Wort, dass Gott mit mir reden kann. Das zweite G ist das Gebet, dass ich mit Gott rede, dass ich mein Herz ausschütte. Wie? Mit einem Freund. Kommunikation, also Beziehung mit Gott. Dritte G, Gemeinde. Dass ich mit den Geschwistern, die auch im Glauben sind, oder die zumindest Freunde der Wahrheit sind, auch Kontakt habe, nicht schlecht in der Gemeinde zu sein, im Hauskreis zu sein und so weiter, dass wir auch lernen, ein Herz und eine Seele zu werden. Wenn ich keinen kenne oder nur am Sabbat 2 Stunden ihn sehe, dann wird es schwer, ein Herz und eine Seele zu sein. Ich sollte meine Geschwister schon kennen. Je größer die Gemeinde ist, desto schwieriger wird es natürlich. Ja. Bei uns in Marienberg in Nürnberg sind wir 180 Glieder. Das ist ganz, ganz schwer, da jeden irgendwie. Deswegen kleinere Gemeinden sind da, haben da einen großen Vorteil. Was haben wir als 4. G? Den Glauben bekennen. Das heißt, ich rede dann mit Leuten, die Jesus nicht kennen oder von mir aus auch anders kennen. Aber ich weiß nicht, ob das von euch schon mal bewusst empfunden wurde. Ihr gebt Zeugnis und merkt dann, ihr habt das meiste davon. Ihr bekommt wieder andere Gedanken. Ihr müsst vielleicht, weil ihr irgendwie was nicht wisst, studieren, ob es wirklich so ist und werdet dadurch auch reich gesegnet. Und das 5. G ist der Gehorsam. Manche nehmen noch 2 andere Gs, das Gewissen, Geist der Weisheit und so weiter, aber lassen wir es mal bei 5 Gs. Der Gehorsam. Apostelgeschichte 5,32, der Heilige Geist ist denen gegeben, die ihm gehorsam sind. Ich kann nicht immer gehorsam sein, aber Gott erwartet schon, dass ich darum kämpfe, dass ich darum bete, dass Gott mir den Sieg schenkt. Wenn ich sage, ist mir sowieso egal, dann wird Gott nichts machen. Oder ich kann es sowieso nicht, dann wird Gott auch nichts machen, weil dann wird es eine Prophezeiung, die man selber sich gibt, die sich erfüllen wird. Dann kann man es nämlich wirklich nicht. Und wenn man zum Glauben kommt und dann das Leben so ja, Revue passieren lässt, sagen wir bei mir jetzt, vor 20 Jahren, 22 Jahren bin ich zum Glauben gekommen, dann muss ich sehen, dass Gottes Geist etwas gemacht hat, dass ich viele Dinge vielleicht nicht mehr mache, die ich vorher gemacht habe, wo Gott genau sagt, dass es ihm nicht recht ist. Was sind noch Hilfsmittel? Mäßigkeit in allen Dingen. Gibt es auch etliche Bibeltexte. Und Mäßigkeit heißt in der Bibel, das Gute mäßig genießen, das Schlechte lassen. Und das ist jetzt nicht nur, was ihr denkt, vielleicht Essen, sondern da ist auch die Kleidung angesprochen, da ist die Arbeit angesprochen, alles. Das könnt ihr selber mal für euch studieren. In Lukas 17 steht, wir sollen in kleinen Dingen treu sein. Was bedeutet das? In der Arbeit, macht eure Arbeit ganz genau. Achtet auf jede Kleinigkeit. Nicht einfach, der Chef sieht sowieso nicht. Und dann mache ich es oberflächlich. Sollte nicht sein. In der Bibel im Kleinen treu sein. Ich habe mehr davon. Ich kann jetzt hier in Offenbarung 4 zum Beispiel, weil ich es gerade aufgeschlagen habe, kann ich das ganze Kapitel so lesen. Ja, ein bisschen was werde ich schon rausziehen, aber was, wenn ich im Kleinen treu bin, nehme ich mir einen Vers vor, studiere alles, was da drin ist, muss durch die ganze Bibel mich durchkämpfen und dann habe ich viel mehr davon, wenn ich, sage ich mal, 2 Tage lang einen Vers studiere, als wenn ich in 2 Tagen ein ganzes Buch durchlese. Auch im Kleinen treu sein ist wichtig. Und in der Gesundheit auch. Man könnte das auch auf die Gesundheit übertragen. Wenn wir gut zu unseren Zellen, unseren kleinsten Bauteilen in unserem Leben, kleinsten Fundamenten in unserem Körper sind, wenn wir da gut sind, ist der ganze Körper auch gut, im kleinsten treu sein. Was wird uns noch beschrieben in den Sprüchen? Überwache deine Sinne, was durch die 5 Sinne in uns reinkommt. Da haben wir die Augen. Was sollte überwacht, was durch eure Augen in euer Innerstes, in eure Gedanken und so kommt? Da ist der Fernsehcomputer alles angesprochen. Ich kann den Fernseher und Computer auch zum Guten gebrauchen. Aber wenn ich mir immer Horrorfilme anschaue, dann dient es der Heiligung nicht. Vom Geschmack brauchen wir wahrscheinlich nicht reden. Ja, es gibt viele Dinge, die Nervengifte sind, die sollen überhaupt nicht zu uns rein, hat auch mit Heiligung zu tun. Wir denken ja hier oben. Und wenn ich das immer schwäche, dann wird es ein Problem. Riechen habe ich jetzt nicht. Gut, wenn ich immer an einem Kaffeehaus vorbeigehe und es riecht so gut und kann dann nicht widerstehen und gehe dann rein und trinke einen Kaffee. Ich muss euch leider sagen, der Geist der Weissagung, der ja Gott, von Gott inspiriert wurde, hat gesagt, Kaffee trinken ist Sünde. Und wenn ich das nicht steuern kann, dann am besten nicht vorbeigehen. Hören. Ja, kann man ansprechen, Musik in allen möglichen Dingen, dass ich glaube nicht, dass es sehr ratsam ist, Rockmusik zu hören. Das wird mein Wachstum in Christus jetzt nicht so fördern. Und es gibt aber auch viele andere Musik, die nicht so förderlich sind. Aber es ist genauso, lasse ich zu, dass ich, wenn jemand anders lästert, lasse ich das zu. Weil Lästerung ist ein Zeichen der letzten Zeit. Lasse ich das zu oder sage, nein, ich will das nicht hören. Hat auch mit den Ohren zu tun. Und Tasten, der fünfte Sinn, naja, da geht es, denke ich, um erogene Zonen, Sexualität und so weiter. Könnt ihr euch selber vorstellen, was da christlich ist und was eben nicht. Also das sind überwache deine Sinne, ist ein Mittel, das Gott uns schenkt, wo er sagt, er kann das überwachen, ich muss es aber zulassen. Und er kann mich darauf aufmerksam machen, das und das und das ist nicht in Ordnung. Aber ich muss es wollen. Was heißt es noch? Gedanken kontrollieren. Nicht den ganzen Tag über die Sünde nachdenken. Weil mir ist es dann gegangen, wenn ich dauernd darüber nachdenke, ah, das wäre jetzt doch schön und so weiter, dann mache ich es am Abend. Und das sollte nicht sein. Die Gedanken, die schlecht sind, wo ich unterscheiden kann, zu Gott gleich schicken. Und er wird es mir nehmen. Und wenn es nochmal kommen, nochmal schicken. Die Zeit sinnvoll nutzen. Wer nutzt von uns schon die Zeit sinnvoll? Viele Dinge, die wir machen könnten, verbringen wir manchmal vom Fernseher und so weiter. Kann man alle, oder man sollte lieber ins Bett gehen dann. Und interessant, von der Zeit habe ich es mal rausgefunden. Wisst ihr, was der Zehnte der Zeit ist? 10% am Tag sind genau 2 Stunden 24 Minuten. Wie viele Minuten sind es? 144 Minuten. Ist vielleicht ein interessanter Zusammenhang. Mehr will ich jetzt nicht sagen. Dann letztendlich alles, was der Heilige Geist zeigt, was nicht in Ordnung ist, dass ich das erlaube, dass er es aus meinem Leben entfernen darf, dieses Weltliche aus meinem Leben entfernen. Dann, was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, ich weiß nicht, ob ich die Bibel da richtig verstehe. In Matthäus 25 wird von einem Knecht gesprochen, der seine Gaben vergräbt, das, was ihm der Herr gegeben hat. Gott sagt, jeder von uns hat mindestens, wenn er zum Glauben kommt, wenn er in der Gemeinde ist, wenn er bekehrt hat, eine Gabe. Und diese Gabe sollen wir, mindestens eine, sollen wir zur Evangeliumsverkündigung einsetzen. Bei Gott gibt es da keine Arbeitslosen. Und wenn ich die nicht einsetze, wenn ich es richtig verstehe, studiere es mal selber, Matthäus 25, dann werde ich nicht errettet. Studiere es mal selber, vielleicht verstehe ich es auch verkehrt. Und was mir auch immer noch hilft, ist, dass man das Leben aus der Sicht der Ewigkeit betrachtet. Man hat hier auf der Erde viele, viele Probleme, alles Mögliche, aber was ist das im Vergleich zu Milliarden von Jahren, die wir dann nur noch in Glück, in Freude, in wunderbarer Einheit im Himmel und dann später auf der neuen Erde sein werden. Diese paar Jahre hier, sollten es 80 sein, sind nicht der Rede wert. Wir gehen mit Gott durch. Er sagt, halte den Glauben bis zum Ende, sei mir treu bis zum Ende, geh mit mir den Weg bis zum Ende und dann wird man sogar sagen, wenn man noch so ein schweres Leben hier hat, das habe ich letzte Woche erst wieder gelesen, heißt es, wenn wir dann im Himmel sind, werden wir sagen, hier auf der Erde, es war nicht der Rede wert. Für das, was wir dann bekommen. Tut alles, damit ihr droben sein werdet mal und dann später auf der neuen Erde. Denn jeder, der das nicht, der für dieses bisschen Leben hier das aufs Spiel gesetzt hat, der wird unendlich traurig sein und wird sagen, das kann doch nicht sein für die paar schönen Stunden in Anführungsstrichen oder Geld oder was auch immer. Habe ich das aufs Spiel gesetzt. Also das sind diese Dinge, die ich jetzt rausgefunden habe als Hilfsmittel, die Gott uns schenkt. Das heißt jetzt leider nicht, dass wir nicht mehr sündigen werden. Es wäre natürlich schön, Aber wenn wir sündigen, tut es uns leid, wir hassen uns fast dafür dann. Und wir kommen zu Jesus und er vergibt's. Jesus ist dann auch traurig drüber, er mag ja die Sünde nicht, aber er sagt, bereue. Es heißt im 1. Johannes 2, wenn ich meine Sünde bekenne, dann ist er treu und gerecht, wenn es dann doch mal passiert. Und dann gehe ich aber weiter und lass mich nicht kaputt machen, wenn der Teufel dann solche Gedanken bringt und sagt, schau mal, du Heuchler, jetzt hast du es wieder gemacht und so. Hör nicht drauf. Also wir tragen unseren kleinen Teil dazu bei. Das heißt, wir geben uns Gott, wir stellen uns ihm zur Verfügung. Wir geben das bisschen, was wir haben, und der Heilige Geist wirkt dann mächtig. Die Bibel sagt, wie ein Wind. Und das ist das Kennzeichen eines Christen, dass die Sünde immer weniger wird im Leben. Der Charakter wird sich immer mehr Jesus angleichen. Und die Sünde wird auch immer mehr in seinen Feinheiten erkannt, muss man auch dazu sagen, je länger man bei Jesus ist. Und das ist die verliehene Gerechtigkeit. Er verleiht uns, dass wir immer mehr die Sünde aus unserem Leben entfernen. Und dieser Prozess dauert nicht nur eine Sekunde, sondern ein ganzes Leben. Also die verliehene Gerechtigkeit bereitet uns auf den Himmel vor. Wenn wir das nicht zulassen, würde es uns im Himmel nicht gefallen. Wir müssen einige Dinge verlernen, die wir uns hier angeeignet haben, wo wir vielleicht Freude hier dran haben, aber Gott sagt, das ist nicht in seinem Sinn. Im Himmel, ich sage jetzt einige Dinge, heißt es, wir müssen die Anbetung hier schon lernen, dass wir im Himmel die Anbetung auch richtig machen, wenn wir dann vor Gott stehen. Im Himmel wird es keine Rockmusik geben, bin ich ganz sicher, im Himmel wird es kein McDonald's geben. Und wenn ich mich da dran gewöhnt habe und so weiter, an diese Dinge, wird es kein Fleisch geben auch, ja, dann kann es ein Problem werden. Gut, zum Abschluss. Der Geist der Weissagung sagt, die Gerechtigkeit aus dem Glauben ist die Drei-Engels-Botschaft im eigentlichen Sinn. Was hat das alles mit der Drei-Engels-Botschaft zu tun, habe ich mich gefragt. Aber wenn man das ein bisschen genauer studiert, heißt es, die erste Engelsbotschaft heißt, er fürchte Gott, gib ihm die Ehre. Man könnte auch sagen, fürchte dich, Gott zu verlieren. Fürchte dich, ihn aus den Augen zu lassen. Tut, was Gott sagt, lernt ihn anzubeten. Lasst euch verändern, sonst habt ihr keine Möglichkeit, errettet zu werden. Johannes 14,6, wir haben das schon zitiert. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Glaubt an Herrn Jesus, nehmt seine Gerechtigkeit an und lasst die Sünden aus eurem Leben entfernen. Nehmt die Erziehung für den Himmel an. Zweite Engelsbotschaft, Babylon ist gefallen. Man könnte die Babylon auch sagen, das ist das System der Werksgerechtigkeit in all seinen Verzweigungen. Das kann keine Errettung bringen. Es gibt keine Errettung durch den Formalismus. Versucht nicht, selbstgerecht zu werden. Das ist aussichtslos. Ohne Jesus ist man verloren. Und dritte Engelsbotschaft sagt, wer es trotzdem tut, was Babylon sagt, der wird viel zu erleiden haben, nämlich Plagen und so weiter, und geht auf ewig verloren. Der Teufel mit seinen ganzen Lehren, mit seinen 1000 Schattierungen, die er so anbietet, der kann kein Heil bringen. Apostelgeschichte sagt, er ist der Feind aller Gerechtigkeit. Aber noch, ich möchte zur Vorsicht mahnen, wir können in der Adventgemeinde sein und babylonisch denken. Da möchte ich euch auch noch einen Bibeltext geben. Im 2. Timotheus steht er, Kapitel 3. Und gleich von Anfang weg. 2. Timotheus 3, 1 bis 5. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Also letzte Tage. Und dann, was werden diese schlimme Zeiten sein? Vers 2. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Bis hierher mal. Hier habe ich mir immer gedacht, naja, das sind so Leute, die von Gott nichts wissen wollen, die so, wie die Bibel sagt, in der Welt leben. Jetzt habe ich aber den Vers 5 dazu gelesen. Dabei aber haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Was heißt jetzt, das sind alles gläubige Leute, die diese ganzen Dinge machen. Sie haben nach außen hin den Schein von Gottesfurcht, nach außen hin sind sie gläubig, aber die Kraft, die Heiligung, die durch den Heiligen Geist geschieht, verleugnen sie. Ist ein Zeichen der letzten Zeit. Kann auch bei uns in der Gemeinde passieren. Also es ist noch Zeit zur Umkehr. Wartet nicht, bis ihr besser geworden seid, sondern kommt zum Herrn, damit ihr besser werdet, falls diese ganzen Dinge auf euch zutreffen. Lernt vom Heiland, studiert sein Leben und besonders die letzten Stunden. Und glaubt mir, wenn ihr das tut, werdet ihr immer mehr dazu kommen, die Sünde zu hassen. Wir können Heilsgewissheit haben, wenn wir mit Gott durchs Leben gehen. Und wir haben eine Verheißung Gottes, dass er hier auf Erden schon uns von der Sünde ganz und gar befreit. Ich weiß nicht, wie das der Herr macht, aber wir haben diese Verheißung. Es wird kurz vor den Plagen ein Volk hier auf Erden geben, das keine Sünde mehr tut. Und hier auf Erden wird man dann schon erkennen, wer gerecht ist und wer eben nicht gerecht ist nach Malachi 3. Im Himmel wird man es natürlich ganz klar erkennen. Also nur Gerechte, die von Gott gerecht gemacht worden sind, können errettet werden. Deswegen der Aufruf an mich und an euch, dass wir nicht zulassen, dass uns die Welt vereinnahmt. Hören wir nicht auf die Leute, die die sogenannten billige Gnade verkündigen. Lasst uns nicht denken, dass wir uns irgendwie den Himmel verdienen können, dass wir vielleicht gute und schlechte Taten abwägen miteinander. Lassen wir es zu, dass der Heilige Geist uns verändert. Lassen wir auch zu, dass er uns bis zum Ende durchführen darf. Hören wir auf Gottes Wort, tun alles, was er sagt, aus Liebe zu ihm, denn der Vater, Sohn und der Heilige Geist, sie haben es verdient, dass man auf sie hört. Und geben wir unserem Erlöser den nötigen Raum in unserem Leben. Lassen wir uns zu treuen Zeugen ausbilden, gebrauchen unsere Gaben. Gott will uns das durch uns vollbringen, wir müssen aber es zulassen, ich sage es nochmal. Deswegen vollkommene Übergabe, eigene Anstrengungen sind auch notwendig, eigenes Opfer, dass wir das zulassen, dass wir die Hand nicht loslassen, dass wir Jesu Opfer immer mehr würdigen und aus diesem Beweggrund zu überwindern werden. Und Offenbarung 2 und 3 sagt, nur Überwinder werden den Himmel erben. In diesem Sinne wünsche ich euch auch als Gemeinde Gottes Segen und studiere selber mal für euch durch. Und wenn ihr es dann als richtig erkannt habt oder wenn ihr es nicht als richtig erkannt habt, bitte sagt es mir dann. Aber wenn ihr es als richtig erkannt habt, bitte ich euch, durch Gottes Hilfe das ins Leben zu übertragen. Gott segne euch. Amen.